Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Sie hören es in unserem Programm und in den Nachrichten. Wir verfolgen die Lage im Iran und im Nahen Osten. Tausende Deutsche sitzen auch in der Golfregion, auch in Dubai, fest. Hier im Kompressor wollen wir gleich auf ein Detail schauen. Denn in Dubai haben so einige deutsche Influencer ihre Heimat gefunden, posten immer wieder von ihrem Glitzerleben in der Steueroase. Wie es da gerade im Netz aussieht, ist unser erstes Thema hier. Wir blicken auf den Nahen Osten. Tausende Deutsche sitzen wegen des Angriffes des Irans auch in der Golfregion fest. Heute Morgen ist ein erster Sonderflug aus Dubai nach Deutschland gestartet. Und das waren kontrastreiche Bilder aus Dubai. Der Iran hat auch die Vereinigten Arabischen Emirate beschossen und Dubai, dem Zufluchtsort vieler Influencer, auch aus Deutschland, die dort eigentlich sonst nur von ihrem Hochglanz-Luxusleben in der Steueroase posten und auch verpflichtet sind, die Emirate nicht negativ darzustellen. Wie sieht es da gerade im Netz aus? Mein Kollege Ismail Berasuan aus dem Kompressor-Team ist bei mir im Studio. Ismail, du hast dir Content von Influencern im Netz angeschaut. Was beobachtest du?
Also zu Anfang gerade haben viele Influencer das alles noch sehr, sehr ungefiltert beschrieben und geschildert, was um sie passiert. Also dass sie vielleicht auch Erschütterungen gemerkt haben in ihren Häusern und Wohnungen oder dass sie vielleicht sogar Raketen am Nachthimmel gesehen haben. Und da haben viele von ihnen auch verunsichert gewirkt, irgendwie ungläubig, dass das jetzt in Dubai passieren kann. Mittlerweile ist das aber viel, viel aufgeräumter und auch ein bisschen verhaltener, würde ich es nennen. Also die Situation wird relativiert, man bekundet Vertrauen zur Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Und das hat dann aber auch einige User misstrauisch gemacht, denn in diesen Bekundungen, dieser ganze Content, der hat oft die gleiche Sprache verwendet und der war sich auch sehr, sehr ähnlich immer wieder.
Also mehrere Videos oder der Content, der wirkte auf dich auf eine auffällige Art und Weise dann einheitlich?
Ja, schon. Und da ist so eine Art von Videos ganz besonders rausgestochen, weil die immer so gleich aufgebaut war. Also das waren dann Reels, bei denen auf der Bildebene immer zuerst so das Alltagsleben in Dubai zu sehen war, irgendwie Luxus oder auch Selbstaufnahmen der Influencer, beschriftet mit eben Fragen wie "You live in Dubai, aren't you scared?" oder auf Deutsch halt "Ihr lebt in Dubai, habt ihr keine Angst?" Und darauf folgten dann Aufnahmen in epischer Slow Motion von der Herrscherfamilie von Dubai, vom Militär der Vereinigten Arabischen Emirate und ganz besonders häufig vom Premier- und Verteidigungsminister der Emirate, eben Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Und über diesen Clips steht dann quasi die Antwort auf diese vorherige Frage, ob man Angst habe. Und zwar nein, weil ich weiß, wer uns beschützt. Und das wird dann musikalisch auch immer unterlegt mit so einer sehr choralen, KI-generierten Version, der Afro-Soul-Version von Stromae Song Papa Ute, die geistert seit etwas mehr als einem Monat durch die sozialen Medien. Also so ein Song, der eigentlich von einem abwesenden Vater handelt, der wird hier mit Machtbildern quasi überblendet und der Premier Mohammed bin Rashid, der wird quasi zur Verkörperung des Vaterstaats. Und diese Inszenierung, die ist einfach total over the top und es ist eigentlich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass Menschen, die eigentlich eher vielleicht Strandbilder posten oder vielleicht ein Kollagenpulver bewerben, dass die diese Aufnahmen von eben Politikern der Vereinigten Arabischen Emirate quasi so auf der Halde hatten, um halt schnell so ein Video zu machen.
Ja, und diese Videos, die du jetzt gerade beschrieben hast, wie werden die in den sozialen Medien von anderen aufgenommen?
Also gerade die User, die jetzt eben nicht in Dubai sind oder vielleicht auch so aus anderen Bubbles kommen, die äußern viel Häme, aber auch Kritik. Also Jan Böhmermann hat zum Beispiel auf Blue Sky einen Post geschrieben, dass er es für eine witzige Idee halten würde, dass die Bundesrepublik Deutschland nur die Bürger auch zurückholt, die auch tatsächlich in Deutschland ihre Steuern zahlen. Und andere persiflieren diese Videos aus Dubai dann eher schematisch und inhaltlich. Zum Beispiel die Politik-Influencerin Nini erklärt Politik. Die verwendet in einem Reel diesen gleichen Stromae-Remix und münzt diesen Satz "You live in Dubai, aren't you scared?" auf Deutschland um. Und dann folgt aber eben ein sehr ulkiges Video von Friedrich Merz. Und
der damit, sie beschützt, oder?
Genau, Friedrich Merz, der uns beschützt. Und sie will damit halt aber dieses System kritisieren, wegen dem sich Influencer in Dubai nicht frei äußern können, im Gegensatz zu Deutschland. Und äußert auch den Verdacht, dass diese ganzen Posts eben durch die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate koordiniert wurden.
Und wie ist das mit den Followern von den Influencern, von den Dubai-Influencern? Wie reagieren die eigentlich darauf?
Also da variiert es natürlich auch deutlich. Es gibt viele irgendwie Anteilnahmebekundungen, Herz-Emojis, die geschickt werden und hoffentlich seid in Sicherheit, passt auf euch auf. Aber auch von den Followern selber gibt es einiges an Kritik. Die thematisieren dann zum Beispiel, wie häufig diese Influencer das Vertrauen in die Regierung betonen oder auch, wie die sich denn angeblich so sicher fühlen können, wenn sie gleichzeitig improvisierte Matratzenlager errichten, weit weg von allen Fenstern, falls doch eine Rakete einschlägt. Und das mischt sich aber auch mit dieser ganz alten Kritik, die es eben am Influencer-Dasein in Dubai gibt, dass dafür halt Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen werden und man sich ja hörig zeigt gegenüber der Regierung dort. Und hier hängen eben Businessmodell der Influencer und Dubai von denselben Interessen ab, dass sich eben diese Stadt als ungestörter Touri-Traum weiter vermarkten kann.
Ja, also als die perfekte Influencer-Oase. Vielen Dank, Ismail Beresuan, hier aus dem Kompressor-Team, dass du für uns ins Netz geschaut hast, auf die Dubai-Influencer. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt über ein Musikgenre hier im Kompressor, das wir nicht so oft besprechen, Volksmusik und ihre Bedeutung in der deutschen Wiedervereinigung. Aus Sicht der Volksmusik ist die nämlich sehr gut gelaufen. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Forschungsprojekts. Wir schauen jetzt darauf, welche Rolle Volksmusik spielt, wie sie sich verändert hat und warum Stars vor der Wende auch Stars nach der Wende blieben. Mit Nikolai Ukunev, er ist Mitarbeiter am Forschungsprojekt und Medienhistoriker vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und damit wir alles hier komplett haben, die Forschungsprojekte heißen das mediale Erbe der DDR und kommen von verschiedenen Unis. Hallo, Herr Ukunev.
Hallo.
Volksmusik, Schlager wird oft nicht so ernst genommen. Sie haben sich ganz ernsthaft damit auseinandergesetzt. Was ist denn Ihr Interesse am Thema?
Also ich habe vorher ein fernsehhistorisches Projekt bearbeitet, wo es im Prinzip um die Gründung des Mitteldeutschen Rundfunks und des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs ging. Und da habe ich mir so angeguckt, was Historiker sich so angucken. Also politische Publizistik, Nachrichten, politische Magazine, Gesprächssendungen. Aber die eigentlichen Quotenrenner, also die ganz großen Erfolge, die der Mitteldeutsche Rundfunk dann irgendwann auch im ARD-Hauptprogramm feiern konnte, ist eben dieser volkstümliche Schlager. Und deswegen habe ich quasi als Single-Auskopplung von diesem größeren Forschungsprojekt mir die Volksmusik im Fernsehen noch mal genauer angeguckt.
Single-Auskopplung in der Forschung, das gefällt mir auf jeden Fall. Wir können ja auf den MDR gleich noch mal zu sprechen kommen. Erstmal, also die deutsche Einheit in der Volksmusik hat gut funktioniert. Wie das?
Heute wird ja auch wieder viel über Repräsentation geredet und ostdeutsche Stimmen und ostdeutsche Identität. Aber wenn man sich quasi die Volksmusik als Genre anguckt und welche Produzenten hinter der Kamera wirken, welche Regisseure, welche Stars vor der Kamera, dann sieht man eigentlich, dass auch schon in den frühen 1990er Jahren dort eine weitgehende Anerkennung stattgefunden hat, dass Ostdeutsche in westdeutschen Formaten auftreten, dass Westdeutsche in ostdeutschen Formaten auftreten, dass ostdeutsche Formate in der ARD erfolgreich sind. Und dass eben diese Herkunft, wer aus der DDR ist und wer nicht, spielt da eigentlich nur eine ganz kleine Rolle, sondern man nimmt sich auf einer anderen Ebene wahr.
Sie schreiben, Volksmusik sei ein Ersatzsound für die Wiedervereinigung. Passte Volksmusik in die Zeit oder was war an dieser volkstümlichen Wende vielleicht auch schon vorher angelegt?
Also das mit dem Ersatzsound ist natürlich ein Zitat aus einem journalistischen Bericht, aber diese Formulierungen, die flottieren relativ viel in der Zeit. Also es findet in den frühen 90er Jahren eine Volksmusikwelle statt. Die Formate sind extrem erfolgreich. Künstler wie die Wildecker Herzbuben verkaufen mehr als Michael Jackson. Also es wird so wahrgenommen und eben auch kritisch begleitet, dass die Volksmusik in dem Augenblick, wo das wiedervereinigte Deutschland oder das vereinigte Deutschland in so einen gewissen nationalen Taumel verfällt, auch diese Musik erfolgreich ist. Wenn man jetzt die Kritik rausnimmt, ist diese Wahrnehmung auf jeden Fall eine, die man als Historiker erstmal ernst nehmen muss. Die Musik ist in der Zeit groß. Zum zweiten Teil der Frage, also das beginnt nicht 1990, sondern das hat Vorläufer und interessanterweise eben nicht nur im Osten, sondern auch, also nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik. In der DDR gehen die ersten Volksmusik-Fernsehsendungen schon in den 70er Jahren an den Start und in der Bundesrepublik startet Karl Moik und das Musikantenstart 1981 richtig durch. Also es hat so eine Vorlaufzeit und direkt vor der Wende, also 1988, gewinnt das Nabtal-Duo den Grand Prix der Volksmusik. 89 kommen dann eben die Wildecker Herzbuben mit dem Lied, was alle kennen, Herzilein. Also Es ist so eine Art Perfect Storm Situation, wo diese Volksmusik-Superstars Ende der 80er Jahre groß werden. Dann kommt die deutsche Wiedervereinigung drauf mit den Ostdeutschen, die eigene volksmusikalische Tradition haben. Und das vermischt sich dann so zu dem, was in den 90er Jahren vielen Leuten auf die Nerven geht und das sie dann als Ersatzsound für die Wiedervereinigung bezeichnen.
Wir können ja mal, Sie haben gerade ein paar Stars angesprochen, Wildiger Herzbuben, Karl Moik. Wir können ja mal kurz in Stefanie Hertel reinhören. Zu Stefanie Hertel ist ja interessant, dass sie ihre Karriere als Kinderstar begonnen hat. Und da hören wir hier mal einen Ausschnitt aus den frühen 90er Jahren. So ein Stückel heile Welt von Stefanie Hertel. Und die hat ihre Karriere ja bis heute aufrecht gehalten.
Genau, also Stefanie Hertel wäre sozusagen die Kronzeugin für meine These. Ihr Vater ist schon Volksmusiker in der DDR. Er sagt, er hat das Jodeln vom Bayerischen Rundfunk gelernt. Den konnte er im Vogtland gut empfangen. Sie tritt dann, ich meine Mitte der 80er, das erste Mal im DDR-Fernsehen auf und legt dann 1991 mit, jetzt schlachte ich wahrscheinlich den eigentlich schönen Dialekt, so ein Stückel heile Welt und danach mit Über jedes Bachel geht der Brückel. 1992 legt sie halt auch so zwei große Hits nach. Und das ist so eine, ja, so eine Medienbiografie, wo man, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie dieses Volksmusik-Business oder die Szene, die Kultur funktioniert. Es ist ja irgendwie alles drei gleichzeitig. Es spielt ihr gar nicht so die große Rolle, dass sie aus der DDR war. Wichtiger ist eben, ja, das ist ein Kinderstar aus dem Vogtland und die singt diese Lieder, die dann eben als schön empfunden wurden.
Und den MDR haben Sie ja gerade angesprochen, dass der eine wichtige Rolle spielt, der Mitteldeutsche Rundfunk. Inwiefern?
Genau, also der Mitteldeutsche Rundfunk, der 1992 für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Fernseh- und Radioprogramm übernimmt, der setzt DDR-Unterhaltungstraditionen massiv fort. Also oftmals auch kritisch besprochen oder genervt von Leuten, die dann aus Versehen da raufschalten, ist zum Beispiel ein Kessel Buntes, also so eine DDR-Unterhaltungsshow. Aber der Mitteldeutsche Rundfunk übernimmt eben auch diese Volksmusik-Unterhaltungsformate aus der DDR, beziehungsweise deren Gesichter und eben auch deren Produzenten und Regisseure. Und über den MDR setzt sich also diese DDR-Mediensozialisation und diese Formate setzen sich dann bis in die 90er Jahre und eigentlich auch bis in die Gegenwart fort. Und Karl Moik ist auch wieder so eine Figur, österreichischer Schlager, Volksmusiker, der aber auch in Ostdeutschland eben populär war. Und der, da kommt jetzt der Ausschnitt her, tritt Mitte der 90er Jahre in der Festhalle Chemnitz auf, wird da von Carmen Nebel, Carmen Nebel ist eine ehemalige Ansagerin des DDR-Fernsehens, moderiert. Und was er da singt, darüber können wir, glaube ich, nach dem Ausschnitt dann reden.
Ja, heute wollen wir feiern, bei uns hier und in Bayern, in Hamburg, in Stuttgart, Berlin, in Leipzig, Zürich, Frankfurt. Ja, heute wollen wir lachen, so manchen Heckmeck machen.
Was ich da halt interessant finde, also natürlich müssen Sie sich das eher als Fernsehbild vorstellen, wie er da durch das dann auch schon deutlich ein ältere Publikum marschiert, während er das singt.
Alle klatschen mit.
Alle klatschen mit und Karl Moik hat den Fußballschal des lokalen FC Chemnitz um. Aber er singt eben davon, dass man feiert in Laibach, Zürich, Prag und Wien. Durchaus auch in Städten, die nicht Teil der Bundesrepublik und nicht Teil Österreich sind. Und der interessante Aspekt hier, und das wäre sozusagen meine Erklärung auch dafür, warum die Volksmusikintegration so gut funktionieren kann nach 1990, ist, dass hier Deutschland eben nicht in staatlichen Grenzen gedacht wird, sondern als Kulturraum. Und dieser Kulturraum ist wiederum erfahrbar durch sehr regionale Heimaten. Das heißt, Künstler aus der DDR werden auch nicht anmoderiert als Künstler aus der DDR oder Künstler aus Ostdeutschland, sondern als Musizierende aus dem Erzgebirge, aus dem Oderland, aus dem Vogtland natürlich. Und dann können da eben aber auch nicht deutsche Regionen mit rein. So funktioniert diese Volksmusik.
Und was regionale Identität angeht, also damit ist ja teilweise auch verbunden so eine gewisse Zurückweisung von Weltoffenheit. Das wird auch heute immer wieder angeführt, um rechte und reaktionäre Entwicklungen in Ostdeutschland zu erklären. Würden Sie sagen, da hat Volksmusik einen Teil dazu beigetragen?
Ich finde das natürlich auch als Historiker einigermaßen befremdlich, wie auch in dem Moik-Song über Deutschland gedacht wird, also außerhalb der staatlichen Grenzen. Ich finde diese These, dass Volksmusik direkt mit politischer Reaktion zusammenhängt, deswegen wenig überzeugend, weil die Volksmusik irgendwann in der Gunst abnimmt. Schon in den frühen 90ern setzen die Privaten die Volksmusik ab, weil das nicht mehr die Quoten bringt. Heute gibt es auch Alternativen dazu. Und weder ist sozusagen der Anstieg der Volksmusik nach 1990 mit dem Aufstieg der politischen Rechten verbunden gewesen, noch ist der Abstieg der Volksmusik in den folgenden Jahrzehnten mit dem Abstieg der politischen Rechten verbunden gewesen. Also dieser politische Zusammenhang ist da nicht da. Aber klar, jeder, der aufmerksam die Lieder hört, zum Beispiel die Wildecker Herzbuben, stellt da einen politischen Konservatismus fest, bei den Wildecker Herzbuben eher einen Gender-Konservatismus, also das deckt sich mit meinen Überzeugungen nicht. Ich kann aber die Gefahr, die auch von der linksliberalen Kritik in den 90er Jahren an dieser Musik geäußert wurde, nicht wirklich sehen. Man hat eine Idee mittlerweile davon, was Rechtsextreme in der Zeit gehört haben, und das war nicht Karl Moik oder Stefanie Hertel.
Mehr Informationen zu dem Forschungsprojekt finden Sie übrigens auf medienerbe-ddr.de. Und Nikolai Okunev hat an dem Projekt mitgearbeitet. Herr Okunev, vielen Dank fürs Gespräch hier im Kompressor.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Auf Netflix erscheinen immer mal wieder Dokus, die reißerisch Skandale erzählen. Hier mal ein Beispiel.
Middletown, Pennsylvania is on edge tonight.
Highways are backed up and telephones are jammed.
Der Zwischenfall auf Three Mile Island 1979 war der schlimmste Atomunfall in der Geschichte der USA.
Plant officials say the accident is not serious. Nur ein Beispiel, die Doku Meltdown über einen Reaktorunfall in Pennsylvania Ende der 70er Jahre. Das Interessante an diesem Beispiel ist, als Netflix die Doku über den Reaktorunfall vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, sind die Aktien der Firma eingebrochen, obwohl der Unfall schon längst bekannt war und schon über 40 Jahre alt ist. Den Zusammenhang zeigt eine aktuelle Studie an der Uni Regensburg. Wenn Netflix alte Unternehmensskandale dokumentarisch neu erzählt, reagieren die Kapitalmärkte, auch wenn die Infos gar nicht neu sind und zwar auch nicht ohne. Im Schnitt fallen die Kurse um 15% innerhalb von 3 Monaten. Was sagt das über Netflix, über das Erzählen von Skandalen und die Finanzmärkte aus, bespreche ich jetzt mit Gregor Dorfleitner von der Uni Regensburg, Wirtschaftswissenschaftler und Co-Autor der Studie. Hallo, Herr Dorfleitner.
Ja, hallo, schön, dass ich über meine Arbeit hier berichten darf.
Das ist ja wirklich verwunderlich, was Sie herausgefunden haben. Also Blockbuster-Dokus von Netflix, die sind ja nicht wirklich investigativ, da kommt nicht was Neues raus und trotzdem haben die Einfluss auf den Aktienkurs. Wie erklären Sie sich das? Schauen dann da Privatpersonen die Doku und gehen in ihre Trading-App und sagen, ach, ich investiere ja an die, dann nehme ich meine Aktien mal wieder raus, oder wie erklären Sie sich das?
So ungefähr könnte man sich das wohl erklären, ja. Aber es ist ja zunächst mal so, dass wir hier eine sogenannte Event-Study durchgeführt haben, also eine Ereignisstudie. Das ist eine wohl etablierte methodische Vorgehensweise, um solche Dinge zu untersuchen. Und da schaut man eben insbesondere auch, wann ist das Event. Das wäre in unserem Fall, wenn eine Netflix-Doku erstmalig weltweit online verfügbar ist. Und zweitens schaut man dann, wie in der Zeit danach, nach diesem Event, also in den Tagen und Wochen danach, eben die Aktienkurse reagieren. Das muss man dann auch noch bereinigen. Das heißt, man muss die allgemeine Entwicklung sozusagen abziehen. Also wenn insgesamt die Aktienmärkte nach unten gehen, dann hat das natürlich nichts mit der Doku zu tun. Und das haben wir also alles nach den Regeln der Kunst gemacht. Und dabei eben festgestellt, dass tatsächlich reagiert wird, allerdings relativ langsam. Also es dauert eine Zeit, bis dann die Kurse wirklich deutlich gesunken sind. Und ja, Das ist wiederum eben ein Hinweis, dass es wahrscheinlich so ist, dass die Leute nach und nach diese Doku ansehen. Es ist ja so, wenn das irgendwie am 7. Oktober herauskommt, dann haben es ja nicht am 8. Oktober schon ganz viele Leute gesehen, sondern wir wissen, dass das ja über mehrere Wochen, also bis zu 4 Wochen dauert, bis relativ viele das angesehen haben, und dann geht es nach und nach nach unten.
Das ist ja, aber 15%, das ist ja wirklich signifikant, geht es da nach unten mit den Netflix, nach den Netflix-Dokus. Und die Informationen sind ja aber schon da, aber vielleicht einfach nicht so bekannt bei den Anlegern. Also ist Netflix quasi so eine neue Art Informant, eine neue Art Informationen zu bringen, wie so ein Insider-Trader für alte Skandale?
Das könnte man so sagen. Oder es geht halt dann auch darum, wer da reagiert. Und es dürften hier eben in der Regel eher Privatanleger sein. Das kann man erkennen an den Google-Suchmustern, die wir da auch untersucht haben in unserer Untersuchung. Also wir haben nachgesehen, wie eben die Google-Suche nach diesen Unternehmen zunimmt. Man kann es auch sehen am Handelsvolumen, das dann zunimmt. Profi-Investoren würden eher sofort reagieren, sage ich mal. Und Private halt nicht, die würden das nach und nach machen. Und genau das ist eben, was wir beobachten.
Aber was sagt denn das über die Finanzmärkte aus? Also, dass die gar nicht so logisch und transparent funktionieren, wie andere sich das vielleicht vorstellen?
Ja, das kann man auch sagen. Das ist ja so ein alter Streit sozusagen in unserem Fach. Es gibt da mal die Theorie der effizienten Märkte, die besagt einfach, dass sämtliche öffentlich verfügbaren Informationen längst in den Kursen enthalten sind. Das würde hier ja auch gelten. Also die Dokus bringen ja keine neuen Informationen ans Licht, sondern im Grunde altbekannte Fälle. Aber es gibt dann auch die andere Sichtweise, die ja auch wieder durch ganz viele Studien immer wieder punktuell erhärtet wird, dass es natürlich Ineffizienzen gibt, also sprich immer wieder Dinge, die mit dieser allgemeinen Theorie nicht erklärbar sind.
Ja. Also es gibt ja, es ist ja wirklich erstaunlich, also das Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, was ja auch in Ihrer Studie ist, also diese Dokumentation Three Mile Island über den Reaktorunfall, also das ist über 40 Jahre her und hat dann nur wegen der Netflix-Doku die Aktie einbrechen lassen. Das heißt, waren Sie da selber auch überrascht drüber?
Da waren wir durchaus auch überrascht, ja. Das ist aber auch nicht der stärkste Fall. Also wir sind ja eben so vorgegangen, dass wir sozusagen alle Fälle, die wir gefunden haben, zusammengelegt haben und dann eben geschaut haben, was statistisch dann signifikant herauskommt. Insofern ist jeder Fall wichtig, aber nicht jeder Fall ist dann ähnlich stark ausgeprägt. Aber immerhin ist der eben auch dabei und das hat uns wirklich selber auch überrascht. Also hier ist es ja sogar noch so, dass das Originalunternehmen, was damals eben dieses Atomkraftwerk betrieben hat, das gibt es so gar nicht mehr. Das wurde eben aufgekauft von einem anderen Unternehmen und wir haben uns die Aktien dieses anderen, dieses neuen Unternehmens angesehen.
Gab es noch ein anderes Beispiel, was Sie überrascht hat?
Ja, es sind dann so die üblichen Verdächtigen dabei, Facebook, Twitter oder eben unser schönes deutsches Unternehmen, die Volkswagen, mit dem Dieselskandal, das hat uns nicht überrascht. Ja, aber bei Boeing hat es auch so einen älteren Fall gegeben, über den dann berichtet worden ist. Der hat dann auch, also das war auch überraschend. Also im Grunde ist es immer dann überraschend für uns, wenn es wirklich schon ein paar Jahre her ist. Aber genau dann ist es eben so, dass die Anleger, die vielleicht Aktien haben von diesem Unternehmen, das auch nicht mehr präsent haben.
Und dass Netflix-Mitarbeiter aber da vielleicht absichtlich irgendwie Marktmanipulation betreiben, das ist Ihnen jetzt nicht untergekommen?
Davon gehe ich nicht aus. Es ist ja auch nicht so, dass die Effekte so schnell eintreten. Also, dass man sagt, die Netflix-Doku kommt raus und zack, dann am nächsten Tag geht der Kurs um 5 oder 10% nach unten. So ist es ja nicht, sondern es dauert eben eine Weile und insofern würde ich das nicht unterstellen. Aber natürlich kann man es auch ein bisschen kritisch sehen. Also man kann sagen, zum einen ist es bewusstseinsbildend und hilft sozusagen den Anlegern klarer zu werden, wo sie ihr Geld hineingesteckt haben. Das finde ich ja gut. Aber man kann es eben auch kritisch sehen, weil es zum Beispiel dann, wenn das Unternehmen diese Verhaltensweise überhaupt nicht mehr hat, wenn der Skandal wirklich Jahre her ist und man hat seine Konsequenzen daraus gezogen, man hat diese Verhaltensweisen abgestellt, man ist jetzt im Grunde da anders unterwegs, dann ist es eigentlich nicht mehr fair, dafür dann abgestraft zu werden.
Also was heißt das eigentlich für die Unternehmen? Lieber keine Dokus dann machen?
Ja, die Dokus werden ja nicht von den Unternehmen in Auftrag gegeben, sondern das macht ja Netflix. Und ich denke, das ist auch in Ordnung grundsätzlich, dass es diese Dokus gibt. Also das, so kritisch würde ich es nicht sehen. Es hat halt diese Auswirkungen. Es ist auch jetzt die Frage, nachdem unsere Studie ja auch weltweit publiziert worden ist, ob dieser Effekt jetzt vielleicht verschwindet. Das ist nämlich schon öfters beobachtet worden bei solchen wissenschaftlichen Studien über irgendwelche Kapitalmarkteffekte, dass die dann irgendwann nicht mehr vorhanden waren. Auch das ist denkbar.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier den Zusammenhang zwischen den Netflix-Doku und einbrechenden Aktien erklärt haben. Vielen Dank, Gregor Dorfleitner, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung, so viel Zeit muss sein, an der Universität Regensburg. Danke, dass Sie hier live im Kompressor waren.
Gerne, danke für die Einladung.
Highlife, so heißt ein Musikgenre. Entstanden ist es in Ghana bereits Ende des 19. Jahrhunderts, eines der erfolgreichsten afrikanischen Musikgenres. Highlife gilt als Vorgänger des Afrobeats und hat viele Wandlungen durchgemacht. Nach dem Militärputsch 1979 sind viele MusikerInnen aus Ghana geflohen und in Deutschland hat sich eine große ghanaische Exilgemeinschaft gebildet. Und hier ist in den 1980er Jahren vor allem in Hamburg, Düsseldorf und Berlin eine wiederum neue Spielart des Highlifes entstanden, die auch in Ghana sehr erfolgreich war, nämlich Burger oder Borger Highlife. Dirk Schneider über das Genre Borger Highlife. This is feeling,
Maria Mutowonyo.
Wir sind mit unserer Musik nach Deutschland gekommen. In Ghana gab es einen Militärputsch und wir konnten dort unsere Musik nicht mehr machen. Allein schon wegen der Sperrstunde. Nach 18 Uhr mussten alle zu Hause bleiben. Das war der Tod jeder Musikszene. Wir waren damals mit dem bekannten Highlife-Musiker Pat Thomas auf Europatour und sind dann hier geblieben. Mitte der 80er Jahre konnten wir dann wieder nach Ghana reisen. Dort hat dann jemand den Begriff Burger Highlife geprägt. Wir waren deutsche Bürger, daher kommt der Name.
They coined the word. Somebody coined it like Burger. Because if you are from Germany, you are a citizen of Germany, so it's Burger.
Eko Alabi Savage war einer der bekanntesten Vertreter des Burger Highlife, neben Leuten wie Pat Thomas, George Darko oder Daddy Lumba. Er hat sich Anfang der 80er Jahre in West-Berlin niedergelassen. Ein Ort, der Welten entfernt war von seinem Leben in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Doch gerade Kreuzberg war ein sehr offener Ort und Savage wurde mit seiner Band auch für Konzerte im legendären Punkladen SO36 gebucht.
Wir haben für ein ghanaisches Publikum gespielt, genau wie für ein deutsches. Im SO36 haben wir eher eine Mischung gespielt. Reggae, afrikanische Rockmusik, so etwas. Das war ja eine ganz andere Szene. Da lag Revolution in der Luft. Die Hausbesetzer-Szene, die Punks.
Die Highlife-Musik war eher etwas für die ghanaische Exil-Community. Es gab Highlife-Abende in der Mensa der Technischen Universität. Fest gebucht waren dafür Heiligabend und der 6. März, der Tag der ghanaischen Unabhängigkeit. Unter anderem hier entstand der neue Musikstil Burger Highlife.
Wir haben unsere Musik hier weitergemacht und daraus wurde Burger Highlife. Wir haben Disco-Beats eingebaut von Kool & The Gang, den Commodores oder Earth, Wind & Fire. Aber wir haben die Highlife-Gitarren und den Gesang beibehalten.
Burger Highlife, sagt Eko Alabi Savage, der zu den wenigen noch lebenden Veteranen des Genres gehört, Burger Highlife sei eine Sache der Vergangenheit. Spätestens Ende der 90er Jahre mischte sich Hip-Hop dazu, aus Highlife wurde Hip-Life. Doch viele Menschen mit ghanaischen Wurzeln lässt Burger Highlife nicht los, darunter auch Mabel Preach. Die Hamburger Theaterregisseurin kam in den 80er Jahren als Kind aus Ghana nach Deutschland. Heute veranstaltet sie in Hamburg Burger Highlife-Abende mit Lesungen, Performances und DJ-Sets. Die Beschäftigung mit dieser Musik, sagt sie, habe ihr viel über ihre Eltern verraten.
Diese Geschichten, diese Songs, die genau in der Zeit entstanden sind, Ende der 70er, in den 80ern, sind eigentlich das, was unsere Eltern manchmal so schlecht ausdrücken können, was sie uns auch gar nicht mitgeben wollen, weil sie uns diesen Schmerz eigentlich nicht mitgeben wollen. Aber jetzt als Erwachsene zu verstehen, wie viel Schmerz und wie viel Wahrheit und wie viel Unausgesprochenes eigentlich diese Musik mitgetragen hat, war für uns so interessant.
Von Schmerz hört man erst einmal wenig im Burger Highlife. Die Musik ist sehr lebensbejahend und meist auch die Texte. Man müsse die Musik zu lesen wissen, sagt Mabel Preach, um den Schmerz herauszuhören. Sie weist auf einen anderen Song hin, eine Burger Highlife-Hymne, wie sie sagt. Akute Brofo von George Darko.
Übersetzt heißt das, der Papagei versteht Englisch. Und da genau geht es darum, dass Europäer, HamburgerInnen zurück nach Ghana kommen und eben genau die Menschen, die sie dort gelassen haben, glauben jetzt, der hat jetzt richtig viel Geld gemacht. Das heißt, die Menschen freuen sich eigentlich nicht über mein Dasein, dass ich gerade wiedergekommen bin nach Jahren, sondern eigentlich freuen sie sich, was ich mitgebracht habe, also darüber.
Savage hat in Deutschland ghanaische Musikgeschichte geschrieben, auch indem er auf Love and Death, dem Album der kürzlich verstorbenen Highlife-Legende Ebo Taylor, mitgespielt hat. Es wurde 2010 in Berlin aufgenommen. Mabel Preach veranstaltet weiter Borger Highlife-Abende in Hamburg und dabei stellt die Mit-40erin fest, dass auch eine jüngere Generation sich wieder für diese Musik interessiert.
Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt seit dem letzten Jahr ist Borger Highlife wieder total im Kommen. Bei den jüngeren Generationen vielleicht nach mir oder sogar noch zwei Generationen weiter gefühlt. Es ist so ein Wiederentdecken von Borger Highlife.
Dirk Schneider war das mit einem Beitrag über das Highlife-Genre aus Ghana.